Hallo ihr Lieben, wir sind in einer Predigtreihe unterwegs, für die, die uns heute als Gäste besuchen, ganz kurz, wir haben eine Predigtreihe begonnen vor 2 Sonntagen und da geht es darum, dass wir uns nochmal fragen wollen, Geheimnisgemeinde, wer sind wir eigentlich? Und da hat Luise angefangen und hat gesagt, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Die, die sich zu ihm bekennen, sind Gottes auserwähltes Volk. Julian hat letzte Woche weitergemacht und hat nochmal ganz klargestellt, dass Jesus Christus der Grund dafür ist und dass er der Herr dieser Gemeinde ist und hat das ausgeführt in seiner Predigt. Und heute geht es darum, dass wir ein bisschen darüber nachdenken wollen, dass Gemeinde einen Auftrag hat. Wenn ihr das hört, Gemeinde hat einen Auftrag, was kommt euch als erstes in den Sinn? Der Missionsbefehl, genau. Und im Grunde genommen wollte ich nochmal nachfragen, ob das wirklich so ist. Missionsbefehl, hat Jesus was befohlen? Hat Jesus da einen Befehl gegeben? Ich wollte es nur mal nochmal so ins Bewusstsein rufen, so mit welchen Worten wir darüber sprechen, was wir jetzt tun. Sind wir Befehligte? Ich möchte nochmal dafür einen Bibelvers heranholen. Da sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so, das brauchen wir jetzt noch nicht, so sende ich auch euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und er betet im Johannes 17, da sagt er, betet er zu Gott und er sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch euch. So sende ich die Jünger in die Welt, so sende ich euch in die Welt. Wenn wir also von Auftrag sprechen, sprechen wir nicht von einem Kommandanten, der jetzt seine Soldaten losschickt. Wir sprechen von einem Auftrag. Ein Auftrag ist die Aufgabe eines Botschafters und nicht die eines Soldaten. Ja? Und es hat mein Herz in der Vorbereitung berührt, als ich mir so die Reihenfolge klar gemacht habe. Ne? Gott, der Vater, hat Jesus in die Welt gesandt. Und Jesus sendet uns in die Welt. Das ist wie so eine ganz natürliche Weitergabe dessen, wofür ich da bin. Ich bin ein Gesandter von Jesus, von Gott. Sendung ist also die ganz normale Konsequenz eines Jesus-Nachfolgers. Es ist was ganz Normales, dass du und dass ich, wenn du Jesus lieb hast, dass du ein Gesandter bist, dass du beauftragt bist. Die Frage ist natürlich, was soll gesendet werden? Wenn ich ein Gesandter bin, habe ich auch etwas mit, eine Botschaft. Was soll gesendet werden? Und da sind mir 2 Worte eingefallen. Das erste ist, was gesendet werden soll, Gottes Wort. Ja, weil der Glaube an Jesus Christus woraus kommt? Aus dem Wort Gottes, aus dem Hören des Wortes Gottes. So sagt es die Bibel. Paulus sagt das so. Und doch kommt der Glaube aus dem Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Also die Botschaft, mit der wir unterwegs sind, ist Wort Gottes. Das ist die Autorität, das ist die Kraft, die in ein Menschenleben hineinsprechen sollen, die Veränderung bewirken sollen, so wie wir das heute hier erlebt haben. Das sind nicht Überzeugungsversuche von Christen, die sich hier treffen, die auf andere Menschen einreden und ihnen sagen, warum das eine gute Idee ist, in eine Gemeinde zu gehen, warum es eine gute Idee ist, zu beten. Und nein, die dahinterstehende Kraft ist das Wort Gottes. Das ist das, was wir weitergeben. Und Jesus sagt dazu mal, ich versichere euch, also das ist ganz sicher. Wer meine Worte hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Das sagt er im Johannesevangelium. Also das Erste, was die Botschaft beinhaltet, ist Wort Gottes. Das ist die verändernde Kraft. Und das Zweite ist Diakonie, also Theologie, wenn man so will, und Diakonie. Diakonie ist der Dienst am Nächsten. Jesus ist ja so ein Meister da drin gewesen, wie er das Wort Gottes den Menschen weitergebracht hat. Er hat sich nicht einfach hingestellt und gesagt, du, glaub an mich, dann wirst du gerettet werden. Und du, ja, du da hinten. So hat er das nicht gemacht. Er war unterwegs und hat die Leute gesehen in ihrer Bedürftigkeit. Und er hat ihnen Dienste erwiesen und hat ihnen das Wort Gottes gebracht. Er hat ihnen gedient. Das war seine ganze Einstellung, nicht so von oben herab, sondern er ist gekommen, von Gott gesandt, um sein Wort weiterzugeben, indem er den Menschen gedient hat. Wozu? Damit die Kraft Gottes offenbart würde. Er wollte demonstrieren, welche Kraft hinter seinem Dienst stand und welche Kraft hinter dem Wort Gottes steht, damit Gott verherrlicht wird und damit die Welt erkennt, dass Gott Jesus gesandt hat. In der Apostelgeschichte sehen wir ja, wie die ersten Jünger das umgesetzt haben, diese Beauftragung. Und da gibt es eine Begebenheit, da sind Petrus und Johannes unterwegs zum Tempel und da sehen sie einen. Und er sitzt da. Jeden Tag wird er da hingebracht, morgens hin, abends zurück. Es ist ein Bettler und er kann nicht laufen. Und Petrus begegnet ihm jetzt im Wort und im Dienst an ihm. Und er sagt zu ihm, du, Silber und Gold, also Geld, das kann ich dir nicht geben, aber ich habe was anderes für dich. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf. Und dann in diesem Dienst am nächsten, jetzt wird die Kraft Gottes offenbar, denn dann scheint, und er sprang auf und er ging und er hüpfte umher und ging mit Petrus und Johannes in den Tempel. Kannst du dir das vorstellen? Die beiden sind so locker unterwegs und neben ihnen so ein Zisselmännchen, ja, der springt und lobt Gott und er geht umher und er kann es gar nicht glauben, dass er jetzt laufen kann. Und er verherrlicht Gott und er lobt im Tempel Gott zusammen mit Petrus und Johannes. Und über die, die das gesehen haben, über die Menschenmenge wird auch etwas berichtet. Das finde ich so irgendwie ergreifend. Die Menge war starr vor Staunen. Die waren platt. Ja, das ist das Zeichen, also das Zeichen von Diakonie, damit die Kraft Gottes offenbar wird, damit Gott verherrlicht wird, weil Menschen können sowas doch nicht tun, wenn jemand von Geburt an nicht laufen kann und Jahrzehnte da sitzt und jetzt kommt Gott und kommt, wirkt Gott durch Petrus und Paulus und sagt, hey, du darfst aufstehen, damit Gott offenbar wird. Also, der Auftrag ist Sendung. Wir sind Gesandte, um Gottes Wort zu bringen, um dem Nächsten zu dienen. Und was soll erreicht werden? Gott möchte etwas. Das Anliegen unseres Auftrages kommt von Gott. Das kommt nicht von uns. Gott möchte dich zurück, möchte Menschen zurück ins Leben holen. Ich hole dich zurück ins Leben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich lebe ja. Ich lebe doch. Ja, aber das ist nicht gemeint. Über das Leben, über das menschliche Leben sagt die Bibel, es ist wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf, der Wind geht rüber und nach kurzer Zeit ist sie nicht mehr da. Und niemand kann sich erinnern, wo sie jetzt gestanden hat. Das sagt die Bibel über das Leben eines Menschen. Aber das ist nicht das, was Gott für uns gedacht hat. Er möchte nicht so ein Leben für uns, das eine Zeit lang währt, dass wir die Sonne, die Hitze, den Regen und den Wind ertragen und dann irgendwann sind wir nicht mehr da. Das möchte er für uns nicht. Er möchte ewiges Leben für uns, das jetzt schon beginnt, so wie Kirsten das eben gebetet hat. Er möchte in uns leben, durch uns wirken, uns stärken und uns segnen. Das ist Gottes Ziel. Er möchte uns zurück ins Leben holen. Ich hole dich zurück ins Leben. Und wo wir im Leben stehen, dann dürfen wir auch wahrhaft leben. Er formuliert das, wir kennen diesen ganz bekannten Vers ja in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht wie eine Blume auf dem Feld verdorren muss. Das war jetzt mein Einschub. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und in Lukas 4 eröffnet er, so bevor er anfängt sein Wirken, eröffnet er so seine Antrittsrede und er zitiert damit den Propheten aus dem Alten Testament: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen die Freiheit zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Gott ist ein gnädiger Gott. Und indem er uns ebenfalls sendet, ist das auch unsere Mission. Ja? Wir verkünden die gute Botschaft, den Gefangenen die Freiheit, den Blinden, dass sie sehen, den Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und wir sagen, die Zeit der Gnade des Herrn ist da. Gott ist gnädig. Dein Rucksack mag dich bescheren, aber weißt du was? Gott ist gnädig. Gnädig und geduldig, von großer Güte und Barmherzigkeit. Und er möchte vergeben. Er möchte in deinen Lebensrucksack reingucken und die Dinge, die da drin sind, mit dir, für dich in Ordnung bringen. Gott ist gnädig. Und das ist das Ziel unserer Beauftragung, dass wir das weitergeben. Wozu nämlich? Damit das Reich Gottes auf der Erde gebaut wird. Damit die Verhältnisse klargestellt werden. Ja? Dass die Verhältnisse des Himmels sollen hier auf der Erde sichtbar werden. Durch wen? Durch uns. Jetzt ist ja die spannende Frage, wie machen wir das? Und jetzt brauche ich den Vers. Ihr habt eben gesagt, Missions. Ne? Und wie geht er? Geht hin. Meistens fängt das Zitat so an. Geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und weiter nochmal. Und lehrt sie halten alles, was ich euch anvertraut habe. Das ist so, wie wir das kennen. Ne? Mir ist dabei aufgefallen in der Vorbereitung, dass das Wesentlichste gar nicht mitzitiert wird. Ja, Jesus geht zu seinen Jüngern und sagt nicht, geht hin in alle Welt. Er sagt zuerst, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das ist der Anfang und nicht geht hin. Der Anfang ist, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Sendung passiert durch Vollmacht. Jesus ist alle Macht gegeben. Die universelle Vollmacht Jesu Christi ist die Grundlage dafür, dass wir hingehen können. Er hat alles schon vorbereitet. Darum ist Hingehen gar nicht so schwer, weil wir wissen, alle Vollmacht, alle Macht im Himmel und auf der Erde, sie ist Jesus gegeben. Und auf die darf ich immer zurückgreifen. Denn wenn ich gesandt werde, stehe ich immer in einer Auseinandersetzung mit dem Fürsten dieser Welt, so beschreibt es die Bibel. Das ist derjenige, der überhaupt nicht möchte, dass Menschen zurück zu Gott finden. Und er wird alles dran setzen, um das zu verhindern. Und wer da schon mal in dieser Spannung gestanden hat, der weiß, was da miteinander kämpft. Welche Macht um das Herz eines Menschen manchmal toben kann. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also die Verhältnisse sind schon längst geklärt, dass wir uns dessen bewusst werden, wenn wir hingehen und wenn wir als Gesandte unseren Auftrag erfüllen. Jesus hat alles bereits gemacht. Und das, was wir den Menschen sagen können, ist, nimm das Angebot an. Nimm es an. Das ist das, was Jesus von uns möchte. Wenn ein Mensch will, kann er sofort vom Tod ins Leben übergeben. Vom Tod, das ist die Beschreibung für ein Leben ohne Gott, ins Leben, das ist die Beschreibung für ein Leben mit Gott. Warum? Weil Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und darum sagt er, darum geht hin, macht zu Jüngern. Und mir ist in meiner Vorbereitung nochmal so das Herz aufgegangen, in diesem Passus, darum geht hin. Ja? Wie sehr Gott in Bewegung gewesen ist. Denn wir gehen ja hin, weil Jesus hingegangen ist, weil Gott gesandt hat. Ja? Gott hat durch die ganze Menschheitsgeschichte immer diese Bewegung gemacht, geht hin. Er hat immer gesandt. Im Alten Testament waren es die Propheten. Hat er beauftragt, sagt, geh hin, sag meinem Volk, ich bin euer Gott. Geht hin, sag es ihm. Mit ganzer Leidenschaft hat Gott das im Alten Bund vertreten. Er hat sein Volk immer wieder hören lassen, ich bin euer Gott, ich bin euer guter Hirte, kommt zu mir doch zurück. Ich habe alles getan, ich will euch zu meinem Volk machen. Und er hat Leute ausgegangen und gesagt, geht hin, sag ihnen das, sagt ihnen das. Ich will sie zurückholen ins Leben. Und es war für mich so, so unbeschreiblich, inwieweit Gottes Herz das ist, das Hingehen und Zurückholen von Menschen. Und in Jesus hat er schließlich, als die Menschen auf die Propheten nicht hören wollten, hat er schließlich seinen Sohn gesandt. Schließlich hat er in den letzten Tagen seinen Sohn gesandt. Und hat ihn gesandt, damit wir auf ihn hören. Er hat die Kluft, die zwischen Gott und den Menschen lag, hat er begradigt. Jesus hat den Weg freigemacht. Wir haben das heute schon gehört in der Taufe. Jesus hat alles getan. Er ist hingegangen. Gott hat gesagt, Jesus, geh hin, sag's ihnen nochmal. Begradige den Weg. Hör nicht auf, ihnen zu sagen, wie sehr ich sie liebe, wie sehr ich sie bei mir haben will, wie sehr ich sie zurückholen will, wie sehr ich in ihrem Leben regieren will, wie sehr ich sie segnen will, wie sehr ich ihnen all das Gute geben will, was im Himmel ist, wie sehr ich meinen Reichtum in sie geben will und wie sehr ich sie aus der Hand des Feindes reißen will. Gott hat so diese Vorwärtsbewegung immer, geht hin. Und darum sagt Jesus zu seinen Jüngern gesagt, jetzt seid ihr dran, geht hin. Es ist doch so interessant, ne? Das hätte auch anders laufen können. Jesus ist vollmächtig. Er hätte auch ein großes Buff machen können. Hat er aber nicht hin. Es lag in dem geht hin, in dem Hören und in dem Annehmen. Gott möchte, dass Menschen sein Angebot annehmen. Das hat Julian in seiner Predigt letzte Woche noch mal erwähnt, dass er das keinem aufdrückt, dass er Leute nicht in Gewalt nimmt, in Gewahrsam nimmt und sagt, du musst jetzt, weil du gehörst eh schon mir. Jetzt bist du verloren gegangen, jetzt kommst du wieder. Das macht Gott nicht. Gott hat Menschen mit Entscheidungskompetenz. Wir dürfen das selber entscheiden. Mit allen Konsequenzen, aber wir dürfen entscheiden. Ja, und geht hin. Das ist so, dem Herzschlag Gottes zu folgen und zu sagen, Gott möchte dich ins Leben zurückholen. Bleib doch nicht da, wo du bist. Tauft sie. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das haben wir jetzt heute gesehen. Warum erwähnt Jesus das in seiner Sendung? Warum ist das so wichtig für ihn, dass er sagt, ja, geht hin und tauft sie. Der am meisten Getaufte, der den Beinamen der Täufer hat, ist Johannes. Ne? Johannes der Täufer. Und er erklärt das eigentlich so richtig gut. Und wir haben es heute schon erklärt bekommen, darum brauche ich es nur ganz schnell zusammenzufassen. Wenn ein Mensch getauft wird, hat er zuvor eine Entscheidung getroffen. Er hat sich entschieden, umzukehren zu Gott. Er hat sich entschieden, das Leben, was vorher aus eigener Motivation und eigenem Willen und eigenem Antrieb gewesen ist, aufzugeben und zurück zu Gott zu kommen. Ja, da, wo er immer sein sollte, Menschen sollten immer bei Gott sein. Und Buße ist eine Veränderung der Richtung, der Bewegungsrichtung, wieder hin zu Gott. Ein Mensch, der getauft wird, hat das getan. Und er hat Buße getan darüber, dass er so lange ohne Gott unterwegs war, wissentlich oder unwissentlich. Irgendwann hat er das erfahren und gesagt, ich mache Buße darüber, dass ich gedacht habe, ich könnte der Herr meines Lebens sein. Ich habe es doch nicht im Griff. Gott ist das. Und er hat diese Lebensrichtungsänderung vorgenommen. Und Johannes der Täufer zitiert noch einen Vers, der so wichtig ist. Ebnet den Weg für das Kommen des Herrn. Ein Mensch, der sich taufen lässt, hat einen Weg geebnet in sein Herz für das Kommen des Herrn. Und darum können wir, so wie Kirsten das gemacht hat, den Heiligen Geist bitten, in das Herz zu kommen, weil der Weg dafür jetzt frei ist, weil das Höckerige und Unebene, weil das aus dem Weg geräumt ist, der Weg frei ist, dass Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist in das Leben eines Menschen reinkommen kann und da wirksam werden kann. Darum ist Taufe wichtig, weil ohne das könnte das Leben nicht gelingen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dazu, so wie Kirsten das eben gebetet hat, ja, für Frieden und für Freude und für das, was auf uns zukommt im Leben, dass wir das bewältigen können, dass wir sagen können, da ist doch einer, aber wir müssen es wissen, das muss in unserem Herzen tief verankert sein. Und darum ist Taufe wichtig. Ein Mensch kann kein Jünger werden ohne Buße und Bekehrung und Taufe. Lehrt sie halten. Alles, was ich euch geboten habe, ist noch das, was er seinen Jüngern auftritt. Da frage ich mich gefragt, was hat Jesus denn geboten? Was hat er denn gemacht? Alles. Wow, das hört sich ja schon wieder richtig schrecklich an, oder? Lehrt sie halten alles. Wer kann das denn schon? Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Es ist gar nicht viel, was Jesus gelehrt hat, was wir halten und wem wir folgen sollen. Er hat es nur immer und immer wieder wiederholt und in die passenden Situationen gebracht. Darum dauert es auch gar nicht lange, dass ich euch das erzähle. Was lehrte Jesus? Was lehrte Jesus zuerst? Wenn er seinen Jüngern sagt, geht hin, lehrt sie halten alles, was ich euch aufgetragen habe, und dann gab es das schon mal. Ne? Dann konnten Jünger am Leben von Jesus sehen, was das denn ist, weil da hatten sie es gelernt. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe mich gefragt, was hat Jesus denn eigentlich gelehrt, was er seinen Jüngern jetzt aufgetragen hat. Und ich habe im Matthäus-Evangelium geguckt und wisst ihr, was das Erste ist, was Jesus gelehrt hat? Die Bergpredigt. Und wisst ihr, was das Erste ist, welchen Auftakt die Bergpredigt hat? Genau. Gesegnet ist die Seligpreisung. Jesus fängt an und lehrt die Jünger, gesegnet ist. Und dann kommt die Aufzählung. Und ich dachte, wow Gott, du bist so umfassend gut und so umfassend ein Gott voller Liebe. Das Erste, was ein Jünger wissen soll, ist, dass Gott ihn segnen möchte. Hey, Gott möchte dein Leben segnen. Gesegnet bist du. Das hat doch was mit Identität zu tun, oder? Ich bin ein Gesegneter und eine Gesegnete des Herrn. Margot, du bist eine Gesegnete des Herrn. Ja, das so zu verinnerlichen, wie ihr da sitzt, Sibylle, eine Gesegnete des Herrn. Das ist für mich so unaussprechbar. Ich finde gar keine Worte dafür. Also, dass Gottes Anliegen zuerst ist, Menschen zu segnen. Es gab viele Zeiten und Jahre, wo den Menschen erstmal berichtet wurde, dass Gott ein strafender Gott ist, der alles sieht und der alles heimsucht. Hier lehnen sie was anderes. Gott will dich segnen. Und er hilft dir auch dabei, da reinzukommen, dass er dich segnen kann. Verurteilen und richten liegt nicht in seinem Charakter. Es ist die Folge von dem, der Jesus ablehnt. Also dann kommt Jesus als Richter. Aber in seinem Wesen liegt es zu segnen und zu lieben. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir Gesegnete sind. Das ist so wichtig, dass wir diesen Schatz haben. Denn im Anschluss daran sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Dann kriege ich diese Dimension, wie kann ich denn Licht sein? Auf einmal wird es Wirklichkeit und man weiß, ja, so kann es gehen. Ich bin gesegnet des Herrn Und das darf ich nach außen zeigen. Das ist das Licht, das in mir leuchtet und ich darf es nach außen scheinen lassen. Ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Licht produziere ich nicht von mir selber aus. Das Beispiel, das die Bibel damals anführte, also wo Jesus von sprach, sprach von der Lampe, die mit Öl aufgefüllt wird. Ja? Sie brennt nicht aus sich heraus, sondern sie bekommt etwas. Heute könnte man sagen Solarlampe vielleicht. Ne? Die brennt ja auch nicht von sich aus. Die brennt, weil sie gespeist wird durch Licht und dadurch brennt sie. Und so ist das bei uns auch. Wir können Licht sein, weil wir Gesegnete des Herrn sind. Und wir können Salz sein und den Unterschied machen in der Welt, weil Jesus in uns lebt, weil wir seinen Charakter anziehen, weil er uns segnen möchte. Von innen heraus. Und dann ist es auch kein Abmühen mehr. Dann verliert die Sendung, so diese Schwere, ja, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich das tun? Ja, du bist eine Gesegnete des Herrn und das darf nach außen sichtbar werden, überall da, wo du bist. Kannst du den Segen weitergeben? Einfach nur das, was du hast. Du musst nichts von dir selber aus produzieren. Salz und Licht sind wir also, wenn der Charakter Jesu durch uns sichtbar wird. Deshalb gehört es zu unserer Sendung dazu, den durch in uns wohnenden Heiligen Geist und sein Wesen nach außen sichtbar zu machen und andere zu lehren, wie man Licht und Salz wird. Jesus lehrte noch die goldene Regel und die besagt, geht mit anderen so um, wie ihr wollt, dass sie mit euch umgehen. Ist auch einfach. Und dann hat er ganz viel gelehrt über Zorn, über Ehebruch und über Ehescheidung, über Schwören und Wahrhaftigkeit, über Rache und über Feindesliebe, über Geben an Bedürftige, über Beten und Fasten, über Geld und Besitz, über Verurteilen von Menschen, über gute und schlechte Bäume und über gute und schlechte Früchte, über echte Jünger und über das größte Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und zwar wie? Genau, und das zweite kommt ihm gleich und ja, wunderbar. Jesus hat uns alles auf der Palette schon serviert, ja. Also geh mit Menschen so um, wie du willst, dass sie mit dir umgehen. Darum, wenn du ständig einen Wutausbruch kriegst, überleg mal, ob du mit jemandem zusammen sein willst, der ständig einen Wutausbruch kriegt. Ja, also ist es doch ganz einfach. Es ist nicht schwer. Jesus sagt, wenn ich in dir wohne, und das ist ein Prozess, das ist ein Lernprozess, ja, ein Entwicklungsprozess, wenn ich in dir wohne, dann schaffen wir das mit deinem Zorn und mit deiner Wut umzugehen oder was sonst noch so auf dem Teller ist. Und dann kannst du Licht sein und dann kannst du dem anderen so begegnen, wie du es dir von ihm wünschst. Und dann wird klar, wen du liebst, nämlich mich. Im Grunde genommen ist es nicht so schwer. Jesus sagt, alle anderen Gebote und Forderungen fußen darauf. Also wenn wir das schaffen, dann schaffen wir alles andere auch. Ich finde, das sind gute Nachrichten. Und weißt du, Jesus sagt ja, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und was werden wir finden? Ruhe für unsere Seelen. Das ist seine Absicht. Das ist seine Absicht, dass wir aus ihm heraus leben, aus seinem Licht, aus seinem Segen und dass wir die Dinge dann ordnen danach. Und er sagt, Leute, es ist nicht schwer, es ist sanft und es ist leicht und wir werden Ruhe finden. Und zum Schluss der Praxischeck. Ich habe eine Predigt in der Vorbereitung gehört zum Thema Sendung und Auftrag und da behauptete der Prediger 3 Punkte. Erstens, jeder kennt ihn, den Sendungsauftrag. Und das war hier ja auch so, oder? Jeder kennt, das ist uns doch bekannt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vielleicht müssen wir das, also mir geht das so, dass ich da gesagt habe, das möchte ich jetzt vorschalten. Manchmal hilft es, wenn man eine neue Bibel in einer anderen Übersetzung liest, als in der man aufgewachsen ist, weil dann liest man nochmal genauer und da fällt es einem auf einmal auf. Ja? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jeder kennt ihn. Und dann stellt er fest, nicht jeder lebt ihn. Und da möchte ich uns nochmal Mut machen. Ich mag Negativaussagen nicht so. Ja? Ich sag mal, jeder kann ihn leben. Das ist ermutigend. Ich kann den Auftrag leben und du kannst das auch. Wir sind doch täglich unterwegs. In unserer Familie, in unserem Beruf, in unserer Freizeit und in unserem persönlichen Umfeld. Wir dürfen das Licht, den Segen, der in uns ist, nach außen leuchten. Und da müssen wir uns nicht hinstellen und predigen. Also nicht unbedingt. Einfach den Unterschied machen, weil wir Licht sind, weil wir den Charakter von Jesus in uns tragen, können wir doch so den Unterschied machen. Und da möchte ich mal ganz persönlich werden, das habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, ich gebe es deshalb weiter. Was könntest du erhellen mit deinem Licht? Welche Person oder welche Situation wartet auf dich, weil du da bist? Und wo möchte Jesus seine Vollmacht, seine Allmacht wirksam werden lassen durch dich? Das ist so einfach dieses Bewusstsein machen. Wenn ich morgens Montag in die Schule, in den Beruf, ins Studium oder mit den Kindern bin und andere Mütter treffe, wo will Jesus mich da haben? Wo ist ein Mensch oder eine Situation, für die ich genau der Richtige bin? Jesus hat Menschenmengen umgeben, aber er hat den Blick für den Einzelnen ja nie verloren. Ja? Er konnte immer auf einen zusehen, weil er wusste, da will Gott jetzt was tun. Jesus sagte ja, ich kann nichts, nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ja? Das war das, was Jesus getan hat. Und darum die Frage, Vater, wenn ich morgen Montag loslaufe, was siehst du? Was soll ich sehen? Wo bin ich dran, einfach mein Licht leuchten zu lassen? Barmherzigkeit walten zu lassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, Liebe weiterzugeben, jemanden zu segnen, jemanden zu sagen, hey, Gott will dich ins Leben rufen, Gott segnet dich, Gott liebt dich. Wo? Vielleicht brauchen wir einfach ein kleines bisschen mehr Bewusstsein dafür und diese Annahme, dass wir in der Vollmacht von Jesu gehen. Gott hat alle Voraussetzungen getroffen. Er wohnt in dir mit seiner ganzen Vollmacht. Du darfst die einsetzen, ich darf sie einsetzen. Nicht jeder lebt ihn und ich sage, jeder kann ihn leben und jeder soll ihn leben. Jesus hat zu seinem Vater gesagt, ich tue deinen Willen, Vater, ich mach's. Ich lass mich senden. Die Jünger haben sich senden lassen und wir auch, okay? Wir wollen das wieder neu auf dem Schirm haben, diese Gemeinde hier, dass wir Gesandte sind. Und jetzt hat er noch eine These aufgestellt, das ist dann die letzte, mich auch fertig. Nicht jede Gemeinde folgt ihm. Jeder kennt ihn, aber nicht jede Gemeinde folgt ihm. Das ist ja auch seltsam. Und ich sage, jede Gemeinde kann auf ihr gegebene Art folgen. Ja, und das ist dann die Frage, wer ist denn hier an Bord? Was hat Gott, wie Kirsten es heute Morgen für Janina gebetet hat, dass die Gaben in ihr sichtbar werden, was hat Gott denn hier gegeben? Was für Menschen sind hier denn? Mit welchem Herzensabdruck von Jesus kommen sie denn hierher? Was können sie besonders gut? Für was schlägt das Herz? Für was würden sie sofort Schuhe und Jacke anziehen? Was sprudelt so raus, wenn man eine halbe Stunde mit ihnen spricht? Und das ist auch dann so, was Gemeindemitgliedschaft rechtfertigt. Da geht es ja nicht darum, irgendwen in irgendwelche Listen reinzuschreiben und Geld abzuknöpfen, sondern wenn ich weiß, wo ich zugehörig bin, dann weiß ich, wo ich mich investiere, wo ich gebraucht bin, damit Sendung gelingen kann. Aber dann ist es natürlich die Frage, wie sind unsere Gemeindestrukturen eigentlich? Ja, dann heißt es, herzliche Einladung zum Gottesdienst, komm her. Herzliche Einladung zum Lobpreisabend, komm her. Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück, komm her. Zum Männerfrühstück, komm her. Zum Kinderfest, komm her. Es ist alles, komm her. Ist das schlecht? Nein, natürlich nicht. Wir wollen doch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Aber was wäre, ich guck mal meine Ladies da vorne an, jetzt seid ihr dran, das habe ich mir vorgenommen. Die Ladies vom Frauenfrühstück. Ja, ihr trefft euch jeden Mittwoch. Und wenn wir Mittagessen zu Hause, dann segnen wir auch eure Zeit da. Aber wie wäre das, wenn ihr mal überlegt, wie könnte eine Geh-Hin-Struktur aussehen? Wie könnte das aussehen, wenn Frauenfrühstück hingeht? Ja, wie könnte das aussehen, wenn Gottesdienst hingeht? Oder wenn Lobpreisabend hingeht? Ja, dass wir das eine tun und das andere nicht lassen. Eine Gehirnstruktur. Ich sollte jetzt aufhören. Jesus sagt, der das gute Werk in euch angefangen hat, das hat Bianca heute Morgen gebetet, der wird es auch vollenden. Der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Sei nicht entmutigt. Nimm es einfach nochmal so als Anreiz heute Morgen, dass du dich als Gesandte siehst und dich als Gesandte erlebst, als Beauftragte, denn Gott hat keinen Plan B. Er hat die ganze Hoffnung in dich und in mich gesetzt, dass wir unserem Auftrag folgen.